Es wurde angekündigt, dass wir heute die letzte Einheit haben in unserer Predigtreihe. Jona, Rebellion begegnet Liebe. Und ich denke, wir haben das auf den Seiten des Jona-Buches schon vielfach gesehen. Da heute ziemlich viele Gäste da sind und vielleicht gar nicht so die Jona-Geschichte so im Hinterkopf ist, möchte ich ganz, ganz kurz zusammenfassen. Jona ist ein Prophet Israels. Er wird berufen, zu den Feinden zu gehen und ihnen das Gericht Gottes zu predigen. Natürlich mit der Hoffnung, Gericht wird gepredigt, damit Menschen erkennen, Mensch, ich bin ja schuldig, ich muss umkehren. Jona hatte darauf nicht so einen Bock und ist dann geflohen. Anstatt in den Osten ist er in den Westen geflohen und wollte ganz nach Spanien. Spanien und Ninive sind nicht ganz beieinander. Ja? Gott schickt einen großen Sturm. Interessanterweise redet Gott nicht mehr in dieser Zeit des Ungehorsams mit seinem Propheten, sondern redet nur, ich sag mal, durch Hilfsmittel zu seinem Propheten. Eigentlich sollte ja ein Kind Gottes verbunden sein, im Gebet und im Gespräch auch mit Gott. Das war da nicht der Fall. Es kam ein fetter Sturm und er sagt, Leute, ich bin's, ist mein Fehler. Und wisst ihr was, lasst uns nicht umkehren. Denn ich habe überhaupt gar kein Interesse daran, Gottes Auftrag auszuführen. Denn ich hasse diese Leute in Ninive. Wirft mich ins Meer, dort sterbe ich. Schon ziemlich krass. Sie tun es und Gott lässt sich aber nicht so lumpen, sondern schickt einen großen Fisch. Dort erkennt Jona seine Schuld, bittet noch einmal um Gnade, dass er Gnade erfährt, dass er Gottes Liebe erfährt. Erfährt er dann auch. Gott spricht das zweite Mal zu ihm, so jetzt geh aber nochmal hin. Er tut es, er predigt und es passiert das, was niemand erwartet. Und was Jona erst recht gar nicht will. Ninive, die ganze Stadt kehrt um. Sie werden gläubig, beten den Herrn an. Und jetzt sind wir im vierten Kapitel. Darüber haben wir jetzt schon zwei Predigten gehört. Und heute werden wir uns die Verse 5 bis 11 anhören. Ich lese aber das gesamte vierte Kapitel und ihr könnt es mitlesen. Super. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, das ist die Stadt in Spanien. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinen Kopf sei. Ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude, aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Beim Anfang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank und er wünschte, dass seine Seele stürbe. Also stirbt. Und er sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein, wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. In dem letzten Kapitel sehen wir die große Verachtung, die Gott gegenüber Ninive hat und auch die große Verachtung, die Gott die Jona gegenüber Gott hat. Wir haben in der letzten Woche uns genauer angeschaut, wie Jona rebelliert, wie er mit Worten anfängt zu rebellieren. In den Versen 1 bis 4 haben wir das gesehen. Und ganz kurz wiederholt, Jona rechtfertigt sein ungehorsames Verhalten, was er in der Vergangenheit hatte. Wühlt Dinge auf, über die Gott gar nicht mit ihm mehr reden möchte, sondern er möchte weitergucken in die Zukunft. Denn er hat ihm vergeben, was in der Vergangenheit passiert ist. Jona verwendet das Wesen Gottes, seine Offenbarung, gegen Gott selbst. Du bist gnädig und weil ich das weiß, bin ich nicht gegangen. Und er versucht mit Gott zu spielen. Gottes Offenbarung, Gottes Wesen gegeneinander auszuspielen. Das ist ziemlich tricky. Und das ist eine satanische Art und Weise, mit Gott umzugehen. Siehe den Teufel, wie er mit Jesus umgeht, wie er das Wort Gottes gebraucht. Und zu guter Letzt, seine Rebellion mündet in dem Wunsch nach dem Tod. Denn der Tod ist für ihn gefühlt eine Erlösung. Aber für Gott ist es keine Erlösung. In diesem Fall nicht. Gott hat noch etwas vor. Aber er rebelliert nicht nur mit Worten, sondern er rebelliert auch mit Taten. Und das schauen wir uns jetzt mal an. In Vers 5 heißt es, ihr könnt es mitlesen, und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Jetzt ist es für uns deutsche Leser dieses Textes ein bisschen verwirrend. Die haben doch gerade schon miteinander gesprochen. Warum bist du zornig? Was soll das? Und auf einmal fängt die Geschichte wieder wie von vorn an. Kennt ihr das, wenn ihr mal das Alte Testament lest? Ich hoffe, ihr habt es schon mal gelesen. Dass man eine Geschichte liest und auf einmal wird sie wie noch einmal erzählt. Man denkt, das ist nicht logisch, was hier gerade passiert. Weil wir Deutschen Geschichte immer chronologisch erzählen. Ja, am 1.1. war das und am 3.2. war das. Der Hebräer redet anders. Der malt den großen Kontext, der malt sozusagen einen großen Kreis, sagt, das ist passiert und jetzt schauen wir uns die Situation noch einmal an und zoomen heran und schauen uns, was ist im Detail passiert. Das bedeutet, die ersten 4 Verse, die uns in den letzten 2 Wochen beschäftigt haben das allgemeine Thema des Zornes Jonas beschrieben, das haben wir uns angeschaut und jetzt schauen wir uns im Detail sozusagen an, in den Versen 5 bis 11, was genau vonstatten ging. Und dort lesen wir, dass Jona, als er sozusagen gepredigt hatte, er rausgeht aus der Stadt und ja noch gar nicht weiß, was mit der Stadt passiert. Wir lesen so, naja, die 40 Tage sind schon rum. Nein, 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 er ist noch in dieser eigentlich Bußzeit, zieht er sich aus der Stadt zurück. Und das heißt, Jona ging aus der Stadt hinaus. Und ich frage mich, was war denn der Auftrag Gottes für Jona? Du sollst nach Ninive gehen und du sollst dort predigen. Ich lese in meiner Bibel keinen Auftrag von Gott, bitte brich die Mission ab. Bitte geh raus aus dieser Stadt. Jona, warum gehst du raus? Du bist völlig eigenständig gerade. Du hast sozusagen deine Minimalpflicht erfüllt und dann schnell wieder zurück. Mit denen möchte ich nichts zu tun haben, obwohl sie gerade den gleichen Gott anbeten wie ich. Was hätte Jona machen sollen? Jona hätte bei seinen Glaubensbrüdern bleiben sollen. Er hätte dort verharren sollen. Sich mitfreuen, weil diese Menschen, worüber Gott sagt, dass ihre Bosheit bis zum Himmel ragt, und dafür war das Land bekannt, ich hatte in der Vergangenheit Zitate vorgelesen, die waren dafür bekannt und kehren davon um, das ganze Land, sogar die Tiere, fasten und müssen Sack und Asche tragen, ja, um zu zeigen, uns ist es ernst mit Gott. Und er sieht die Feinde Israels, auch die Feinde Gottes fangen an, Gott zu suchen. Was ist mein Auftrag jetzt als Prophet in dieser Zeit? Ich bleibe bei ihnen und lehre sie in die Perfektion hinein. Nicht nur das ABC, sondern das Alphabet geht bis Z. Sie haben noch vieles zu lernen über Gott. Wenn wir lesen nicht, dass Gott ihm gesagt hat, geh bitte wieder raus. Er geht völlig
eigenständig. Man könnte sagen, dass er so eine Art Haltung hat wie, obwohl ihr Buße tut, bringe ich mich vorerst in Sicherheit. Ich überlasse euch dem Gericht. Er sieht nämlich, die Leute tun Buße und zieht sich zurück. Gott wird euch richten. Ade. Das ist sowas von ignorant. Wenn man Jona vergleicht mal mit Jesus, ja, der wusste, ich bin gekommen, um das Gericht zu tragen. Und selbst Jesus, obwohl er weiß, das Gericht wird mich treffen, ist nicht davongelaufen. In den Evangelien sehen wir, dass seine Treue bis in den Tod reicht. Und wir lesen in den Evangelien, dass er bis zum letzten Tag im Tempel lehrte. Wo ist Jona? Einmal gepredigt und schnell wieder weg, bevor das Gericht kommt. Bam. Jesus bleibt. Jesus lehrt. Jesus weiß, das Gericht kommt. Aber nicht über euch, sondern auf mich. Und ich bleibe und trotzdem lehre ich euch. Jesus ist ganz anders als Jona. Und auch wir Christen müssen davon lernen. Wir müssen von diesem Satzteil lernen. Wir beenden oft unsere Missionen, unsere Aufträge, die Gott uns anbefohlen hat, auch wenn du nicht nach Ninive gehen musst. Ja? Wenn wir Missionen haben, sollten wir vorsichtig sein und aufpassen, dass wir nicht vor der Zeit abbrechen. Dass wir die Meinung haben, es ist schon alles getan, ich ziehe mich zurück. Wenn Gott dir nicht sagt, du hattest einen Auftrag, und wenn er dir nicht sagt, dass er erfüllt ist, dann gehst du nicht. Denn der Boss sagt, wann der Auftrag erfüllt ist und nicht der Arbeiter. Und so sehen wir das in unserer Kultur an vielen Stellen. Das ist etwas, was uns sehr, sehr stark prägt. Wie oft erlebe ich gerade so in meiner Generation, dass sobald es anfängt, schwierig zu werden, oder wenn auf einmal das Leben anfängt so zu laufen, dass es mir nicht so richtig in den Kram passt. Tschüss. Vor allem bei Studenten. In meiner Generation. Es kommt Druck, ich breche ab. Ich fange wieder was Neues an. Oh, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich breche ab. Hast du, wenn du mit Gott verbunden bist, hast du von Gott gesagt bekommen, erst einmal natürlich, dass du diesen Auftrag überhaupt annehmen sollst. Und hat Gott zu dir gesprochen, dass du diesen Auftrag abbrechen sollst? Ehen werden vor der Zeit beendet, weil es auf einmal anfängt, schwierig zu werden. Weil Dinge auf einmal laufen, wie ich sie mir nicht vorgestellt habe. Und meine Lieben, das ist beklagenswert. Ich sage nicht, das ist alles überhaupt kein Problem, hab dich nicht so, jetzt setz dich hin und sei mal ruhig. Nein, darüber muss man reden. Das ist auch das Schöne an Jona. Letzte Woche hatte Olaf das gebetet in der Gebetsgemeinschaft, dass er sich darüber freut, dass Jona so ehrlich mit Gott spricht. Kannst du dich noch erinnern, Olaf, was du gebetet hast? Super. Und das ist auch richtig. Wir sollen ehrlich mit Gott unterwegs sein. Wir sollen ihm das sagen, was uns bedrückt. Aber der Fehler ist, den Jona tut, dass er vorzeitig geht. Gott hat es dir nicht gesagt, also bleibe. Und das ist auch etwas, was wir Eheleute jeden Tag gehört bekommen. Oder was Gott zu uns sprechen möchte durch seinen Heiligen Geist. Es ist schwer, ja, es ist schwer, bleibe. Brich nichts ab vor der Zeit. Ein Beispiel vielleicht, so was ganz banal. Also wir sind ja alle keine Jonas, ja, aber wir sind auch keine Israeliten. Ihr habt mich ja vorhin Saxophon spielen gehört und ich spiele sehr, sehr gern Saxophon, leider viel zu wenig. Und ich hatte früher als Kind gesagt, weil mein Bruder Klavier gespielt hat und ich habe gesehen, wie viel der üben musste, hat mich das voll abgeturnt. Ich habe gesagt, so viel üben, damit man ein Ergebnis sieht, nee, also mein Bruder kann das sehr gerne machen, aber ich gehe lieber spielen. Und ich habe gesagt, ich werde auf gar keinen Fall ein Instrument spielen. Dann hatten wir irgendwann mal in unserer Gemeinde so ein christliches Konzert und da war ein Saxophonist und der hat es mir angetan. Ich war ungefähr 8 Jahre
Und ich bin zu meinem Vater gegangen und ich habe gesagt, Papa, du weißt ja noch sehr genau, das will ich. Ich will Saxophon spielen. Das ist das, wofür mein Herz brennt. Alles klar, wir sind hin zu ihm und er hat gesagt, ja, der Junge soll erstmal mit Flöte anfangen, denn das kann man sehr gut übertragen auf Saxophon. Also wer Saxophon spielen möchte, fängt erstmal mit Blockflöte an. Das ist wirklich gut. Auch wenn es nicht so motivierend ist am Anfang. Und das habe ich gemacht. Ich hatte voll Eifer. Ich bin voll da reingegangen und war dann der Klassenbeste in der Schule im Flötenunterricht und habe den anderen noch beigebracht, wie man Flöte spielt. Ich wollte ja Saxophon spielen und dann habe ich das Saxophon bekommen. Yes, mein Traum ist in Erfüllung gegangen und ich habe das gemacht, wofür mein Herz schlägt, wofür es brennt. Das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Glaubt ihr, dass ich in dieser Probezeit, wo ich das gelernt habe, immer richtig Bock und Lust hatte, Saxophon zu spielen? Natürlich nicht. Ich bin ein Kind gewesen, ich bin ein Teenie gewesen, ein Jugendlicher. Und es war oft, dass ich gesagt habe, zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, weißt du was, ich werde aufhören mit Saxophon spielen. Viele Eltern, wenn sie sehen, dass die Kinder das eigentlich können, dass sie eine Begabung haben, sagen, ja, okay, wenn du nicht willst. Mein Vater hat das anders gemacht. Nö. Du wolltest das? Du hast angefangen, du hast Eifer, du hast eine Begabung und ich weiß, was in dir steckt. Hör nicht vor der Zeit auf. Bleib dran. Überwinde deinen Schweinehund. Überwinde diese schwierige Phase, wo du keine Motivation von dir alleine hast. Und vertrau mir. Mach weiter. Ich bin Gott so dankbar, dass mein Vater nicht locker gelassen hat. Und ich das jetzt, diese Sache, soweit ich kann, zur Ehre Gottes einsetzen kann. Über die lange Distanz müssen wir gucken. Oder wir brauchen jemanden, der uns hilft, über die lange Distanz zu sehen. In diesem Fall war das mein irdischer Vater. Aber genauso läuft es auch mit unserem himmlischen Vater. Dass wenn ich einen Auftrag bekomme, ich auch schon in Studienzeiten gesagt habe, Gott, das wird mir alles zu brenzlig, das wird mir zu heiß, in deinem Reich so zu dienen. Ich höre auf. Und ich habe mit Gott gerungen. Und mein himmlischer Vater hat gesagt, brich nicht ab vor der Zeit. Harre aus. Du weißt, was ich dir gesagt habe. Bleib dran. Ich habe dir nicht gesagt, dass du aufhören sollst, sondern dein Umfeld, die Schwierigkeiten um dich herum wollen dich in die Ecke treiben und wollen dir weismachen, dass es jetzt vorbei ist. Dass ich nicht mehr die Zügel in der Hand habe. Dass ich aufgehört habe, souverän zu sein. Dass ich aufgehört habe, dich zu führen, dich zu lieben und dich zu leiten. Wollen wir etwa den Umständen in unserem Leben mehr Raum in unserem Herzen geben als unserem himmlischen Vater? Der das gestern sieht, der das heute sieht und das morgen und übermorgen erst recht. Jona geht. Gott lässt ihn erst einmal gehen. Es gehört zum Teil seiner Seelsorgearbeit. Was tut er noch? Und er machte sich dort eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten. Er machte sich dort eine Hütte. Man könnte jetzt meinen, dass das so ein kleines schickes Gartenhäuschen ist, was er sich da so gebaut hat. Aber eigentlich im Hebräischen ist das eine Wendung dafür, dass Jona sich so dort, wo er was gefunden hat, so was wie in der Art Sträucher gesammelt hat und daraus sich einfach einen Unterschlupf gebaut hat. Auch dieser Begriff wird auch dafür gebraucht, wenn zum Beispiel Löwen auf der Jagd sind und sich verstecken, dass sie nicht gesehen werden wollen, dass sie sich so eine Art Dickicht sich da drunter legen. Also das ist keine Drei-Zimmer-Wohnung. Ja? Das ist wirklich nur ein Provisorium aus Sträuchern. Ja, lieber Jona, gab es etwa keine Hütten in Ninive? Gab es dort keine Gästehäuser? Warst du so gezwungen, aus der Stadt, aus so einer Riesenstadt rauszugehen, in den Osten und dir ein Provisorium zu bauen? Jona, wurdest du wirklich nicht von den Menschen willkommen geheißen, als sie auf deine Predigt reagierten? Haben sie sich nicht an dem Tag gefreut, als du über den Zorn Gottes gesprochen hast und dass sie gemerkt haben, wow, wir haben ein Problem, aber Gott wird es sich sicherlich gereuen lassen. Und dann, als sie Vergebung und Versöhnung mit Gott erfahren haben, dass sie begnadigt werden, dass ihre Schuld vergeben ist, haben sie wirklich zu dir gesagt, und jetzt verschwinde? Bitte bau dir eine Hütte im Osten außerhalb der Stadt? Haben sie dich nicht willkommen geheißen dort? Jona hat kein Interesse an diesen Menschen. Null. Niente. Nada. Kein Interesse. Krass formuliert könnte man sagen, Jona ist so ein kleiner Separatist. Ich weiß, dieser Begriff ist jetzt sehr gefärbt durch die Politik. Ja. Aber jemand, der sich separiert, der sich isoliert, alleine, ich und nur ich. Jemand hat gesagt, was er da macht, ist überspitzt gesagt, so seine eigene Kirche gründen, seine eigene Denomination. Weil ich die verabscheue, mache ich so eine Gegenbewegung. Da ist jetzt gerade richtig salopp ausgedrückt, ja, salopp, geistliche Party, geistliche Freude. Aber das schmeckt mir nicht. Ich mache meine kleine eigene Kirche mit mir. Ich bin allein und will schmollen. Ein Theologe, dessen Namen ich nicht wirklich aussprechen kann, hat Folgendes gesagt. Ich kann halt kein Französisch. Jacques Ellul oder so. Der sagt, Jona schuf sich im Schatten sein eigenes Reich, wo er nach seinen eigenen Maßstäben in Frieden leben konnte. Genauso wie Christen versuchen, eine Kirche genau nach ihren eigenen Maßstäben und ein göttliches Reich nach ihren eigenen Maßstäben zu kreieren. Sie sind voller guter, wirkungsvoller und wohldurchdachter Absichten. Letztlich handelt es sich hierbei nur um eine frische Demonstration ihrer Selbstständigkeit gegenüber Gott. Ich habe nichts gegen Gemeindegründungen. Gott möchte, dass Gemeinden gegründet werden. Gott möchte, dass es viele Gemeinden auch in Emmendingen gibt. Denn wie viele Einwohner haben wir in dieser Stadt? 25.000. Die passen nicht hier rein. Auch wenn ich es mir wünschen würde, aber die passen hier nicht rein. Deswegen brauchen wir Gemeindegründungen, keine Frage. Aber die Frage ist, welches Motiv treibt mich dazu an, mich zu separieren und etwas Eigenes zu starten? Ist es wirklich die Liebe zu meinem Nächsten, dass ich sage, auf diese Art und Weise kriege ich diese Menschen auch noch, die diese Gemeinde nicht kriegt, warum auch immer, darüber reden wir heute nicht. Ja? Das machen wir in einem Mitarbeiterseminar. Aber wenn es darum geht, deine eigenen Maßstäbe zu den Maßstäben des Reiches Gottes, zu deiner Kirche zu machen, dann hast du ein Problem. Denn dann hat es nichts mit Frömmigkeit zu tun, wenn du dich so separierst. Es hat einfach mit der frischen, das finde ich super, eine frische Demonstration deiner Selbstständigkeit Gott gegenüber. Deiner Autonomie. Autonomie an sich ist gut, aber von Gott autonom zu sein als gottgläubiger Mensch, schwierig. Unsere Separation von geliebten Gotteskindern. Und Ninive war in diesem Augenblick der Buße, waren es geliebte Gotteskinder. Diese Separation von geliebten Gotteskindern demonstriert deine Bereitschaft, dich sogar von der Liebe Gottes zu emanzipieren. Dich von der Liebe Gottes zu lösen. Wenn du das verabscheust, was Gott liebt, dann löst du dich nicht nur von den Objekten der Liebe Gottes, sondern du löst dich von der Liebe Gottes selbst. Und wo keine Liebe mehr ist, was wird dann dort wachsen? Wir lesen es ja im Text, was Gott in ihm befreien wollte. Er wollte ihn von seinem Missmut befreien. Wunderbar. Wir müssen weiter. Dritter Punkt. Okay, er machte sich dort eine Hütte und er sah... Nee, zurück. Sehr gut. Wunderbar. Und er machte sich dort eine Hütte Und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, also bis er sehen würde, was mit der Stadt geschehen würde. Also Jona wurde zum erstens Abbrecher der Mission Gottes. Er wurde ein Separatist. Und das Dritte, er wurde ein Zuschauer. Wir sind nicht dazu berufen, Zuschauer der Missstände und des Unglücks dieser Welt zu sein. Gott beruft nicht dich in einen Sessel und zuzugucken, wie das Elend der Welt wächst. Dich vielleicht noch mit einem Hauskreis zu treffen, die alle so sind wie du natürlich, und dich hinzusetzen und über die Missstände der Welt zu diskutieren. Und ihr schaut alle zu. Ich stimme auf. Gott beruft uns nicht zu Zuschauern, er beruft uns nicht, Fremdkörper in dieser Welt zu sein. Er beruft auch nicht Jona, ein Fremdkörper Ninives zu sein. Denn im dritten Kapitel haben wir gelesen, wie Gott ihn beruft. Er sagt, geh nach Ninive und dort werde ich dir dann weiter sagen, was du sagen sollst. Und dann ist er dort und wir lesen im dritten Kapitel, Vers 4, das ist jetzt nicht an der Wand, und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit. Und dort rief er seine Botschaft hinein. Das war der Auftrag Gottes an Jona. Du sollst in die Stadt hinein. Du sollst dich nicht angleichen und so werden wie sie. Auch das ist eine Botschaft, vor allem des ersten Johannesbriefs. Ihr sollt einen Unterschied machen zu der Welt. Ja? Gemeinde soll in der Welt sein, aber nicht Welt in der Gemeinde. Das ist die Devise von dem Apostel Johannes. Aber wir sind dazu berufen, hineinzugehen und nicht einfach zu schauen, ach, ist das alles schlimm? Guck mal, wie die da sündigen. Hast du das schon gesehen? Gott wird sie richten. Und ist auch gerecht so. Und wir freuen uns auch, weil Gott ja auch Gerechtigkeit ist. Ja, das wird er tun. Das wird er zu seiner Zeit tun. Aber er beruft uns in die Stadt hinein. Jetzt sagt ihr, naja, ist ja nur einmal im Alten Testament. Wie kommst du auf solche Ideen, dass wir in die Not hinein sollen? Meine Lieben, Gott ist ein Gott des Himmels und ein Gott der Erde. Und Gott höchstpersönlich hat es nicht ausgereicht, auf seinem Thron im Himmel zu sitzen. Ihm hat es nicht ausgereicht, einfach das Leid zu sehen und es zu beklagen. Die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus ist, dass Gott inkarnierte, dass Gott, theologisches Wort, dass Gott Mensch wurde, dass Gott in seine eigene Schöpfung eingreift. Und jeder hat gesehen, dieser Jesus, der ist sehr speziell. Der ist total anders. Er ist total gut, er ist heilig und er ist gerecht und er ist liebevoll. Aber Gott inkarnierte, Gott wurde Mensch, Gott tritt in die Schöpfung ein, er greift in die Schöpfung ein, um ein Licht leuchten zu lassen. Wir lesen immer wieder, dass der Dienst von Jesus erfüllt war mit innigem Mitgefühl. Ich hatte schon einmal darüber gesprochen, dass in den griechischen Texten, wo wir lesen, er hatte Mitgefühl, heißt es immer wieder, und Jesus hatte Eingeweide. Und der Hebräer ist sehr mit einer Bildsprache unterwegs. Als Jesus die Menschen gesehen hat, dass sie Schafe sind wie ohne Hirten, heißt es, dass er Eingeweide hat. Und das bedeutet, seine Eingeweide haben sich in ihm umgedreht. Das ist viel, viel stärker. Der Hebräer beschreibt das viel, viel stärker, was in Jesus da abging. Natürlich haben sich nicht die Organe von links nach rechts bewegt. Aber es soll darum gehen, dass innerlich so eine Bewegung ist, dass es ihm nicht egal ist. Und Jesus nicht zu einem Zuschauer geworden ist, sondern dieses Mitleid oder diese Not an sich herangeholt hat. Er nah ran gegangen ist an die Not und hat sich damit identifiziert. Hat nicht gesagt, ihr da draußen, sondern ich komme zu euch und es bewegt mich, was ich sehe. Deine Not ist auch meine Not. Und darum komme ich und predige ich und tue gute Werke, um dir zu dienen, damit du hier herausgerissen wirst und auch das Licht in dir leuchten, dass das Licht Gottes beginnt in dir zu leuchten, wovon ich dir predige. Ein Pastor hatte gesagt, erst eine brennende Liebe für die Menschen wird die Entschuldigung, die wir uns manchmal so zurechtlegen, warum wir nicht zu ihnen gehen. Es gibt massig an Entschuldigungen. Ja, der möchte das gar nicht hören, der will doch gar nicht, das ist jetzt nicht passend. Aber erst eine brennende Liebe für die Menschen wird die Entschuldigung, die wir uns manchmal zurechtlegen, ersticken. Erst wenn wir anfangen, die Menschen zu lieben. Und das hat Jona nicht getan. Okay, wir gehen weiter. Das ist der Vers 5. Keine Sorge, wir gehen jetzt nicht Vers für Vers so durch. Wir lesen in Vers 6 folgendes. Da bestellte Gott, der Herr, einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Gott fängt an, seinen Propheten, sein ungehorsames Kind, was ich schon längst aus diesem Buch verbannt hätte. Aber Gott ist anders als ich, preis den Herrn. Gott nimmt ihn in die Seelsorge und er beschenkt ihn. Ist das nicht krass? Schon längst hätte ich meine Rechte ausgeholt und danach die linke. Gott kommt und beschenkt ihn. Und beschenkt ihn mit Ermutigung. Leute, sind wir so unterwegs miteinander? Das ist die Güte. Psalm 136 war es, ne? Sehr schön hast du das übrigens gelesen. Die Güte des Herrn währet ewiglich. Und anscheinend war es für diesen Psalmisten nicht genug, das immer und immer und immer wieder zu sagen. Eine x-fache Wiederholung übrigens in einem Lobpreislied. Spannendes Thema. Gott antwortet nicht mit der Verachtung, die ihm entgegenkommt, sondern er antwortet mit Würde und mit Achtung. Und er stellt ihm noch keine Frage. Gott fängt noch nicht an, mit ihnen in den Disput zu gehen. Er handelt erstmal. Er möchte sein Herz vorbereiten auf die Botschaft, die Gott ihm geben möchte in dieser Frage. Und er tut dort etwas Außergewöhnliches. Ich habe es gerade vorgelesen, ein Rizinusstrauch. Man weiß nicht ganz genau, was das für ein Strauch ist. Einige vermuten Rizinus. Auf jeden Fall kann das groß wachsen und dir anscheinend besseren Schatten geben als diese olle provisorische Hütte. Und wir lesen, er freute sich mit großer Freude. Leute, das ist das erste Mal in diesem Buch, dass sich Jona freut über irgendetwas. Er fängt an, sich zu freuen. Und es heißt nicht nur einfach Freude, sondern es heißt im Hebräischen ausdrücklich eine Freude, die eine sehr große Freude ist. Herrlich, ich freue mich. Ein Rizinus, der mir geschenkt wurde, das ist meins. Ich verbinde mich mit ihm. Er gehört mir. Ach, ist das herrlich. Kennst du das nicht? Dass du auf einmal Gaben Gottes in dein Leben gelegt bekommst und dich auf einmal anfängst zu freuen darüber. Hey, und das ist auch gar nicht schlimm. Das ist keine Sünde. Denn, ja, ihr lacht. Gott tut es, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Gott beschenkt ihn. Einmal, um ihnen auch was Gutes zu tun. Aber schaut mal, was in Sprüche 25, Vers 21 steht. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Wenn mir Böses widerfährt und ich Gutes antworte, das ist für denjenigen, der das Böse getan hat, gar nicht so einfach. Weil er rechnet ja, der wird gleich zurückschlagen. Und ich lade schon mal auf. Und auf einmal beantwortet mir mein Feind etwas Gutes. Und unverdiente Freundlichkeit beschämt normalerweise ein verletztes Gewissen. Oh, ich bekomme ja gar nicht das, was ich verdiene, sondern bekomme unverdiente Liebe. Das tut Gott, um ihn auf etwas aufmerksam zu machen. Merkst du eigentlich was? Dass sich auf einmal in seinem Herzen etwas löst. Das sollten wir auch tun. Es ist schwer. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Aber das möchte ich mir zum Vorbild machen, was Gott hier tut. Wie er seelsorgerlich unterwegs ist. Und Böses mit Gutem beantwortet, um den anderen auch zu beschämen, um ihn zum Umdenken zu bringen. Denn bislang, ja, er hat den Predigtauftrag bekommen, hat er nicht gemocht. Gott hat den Sturm geschickt, hat er nicht gemocht. Gott hat den Fisch geschickt, hat er zu Anfang nicht gemocht, weil er dann überlebt hat. Dann ging es ein bisschen hoch, ja. Ich habe ja Gnade bekommen, das ist wichtig. Was mit den anderen ist, ist nicht so wichtig. Dann kam nochmal der Auftrag. Da wird nichts gesagt, wie er das fand. Da dieser Auftrag erfolgreich dann war, was er wieder blöd fand, kann man davon ausgehen, dass der neue Auftrag auch doof war. Alles ist schlecht, alles ist doof. Ich freue mich nicht, ich hasse alles. Und jetzt freut er sich. Warum? Denn Gott tut etwas für Jona. Gott tut etwas für mich. Ich und nochmal ich. Aber es bleibt nicht dabei. Gerade fängt er an, sich an dieser Gnade Gottes nicht nur zu freuen, sondern sich auch daran zu binden. Es ist ein Unterschied. Lesen wir kurz die Verse 7 bis 8, könnt ihr auch mitlesen. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott noch zusätzlich, ja, noch einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagt, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Ich will sterben, es ist ungerecht, das war meins, das gehört mir, ich habe ein Recht darauf. Ich habe ein Recht darauf, dass es mir gut geht, ich habe ein Recht darauf, dass ich Gnade erfahre. Aber bei aller Liebe, Ninive hat kein Recht, Gnade zu erfahren. Weil ich sie nicht liebe. Weil sie mir nicht wohlgesonnen sind. Weil es eine andere Kultur ist, weil sie die Feinde Gottes sind. Haben sie kein Recht, Liebe zu bekommen. Nur ich. Und dann freue ich mich. Aber auf einmal ist das dann weg. Auf einmal wird das weggenommen. Das, was er so begehrt hat. Und er reagiert so ganz anders als Hiob. Ihr kennt Hiob? Der Herr hat gegeben. Der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Herr. Ich zitiere das nicht, weil ich mich mit Hiob auf einer Ebene sehe. Ich glaube nicht, dass ich so fest im Glauben bin wie Hiob. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es sehr, sehr wenige Menschen sind. Ich bete, dass ich es werde, dass ich es bin, wenn das passiert. Aber Jona ist so ganz, ganz anders. Der Herr hat gegeben. Der Herr hat genommen. Es missfällt mir sehr und ich bin zornig auf Gott. Warum tut Gott das? Gott wollte Jona genau an diesem Punkt haben. Er hat das gemacht, um ihn genau dorthin zu bringen, wo er ihn haben möchte. Und er wollte, dass Jona sich in diesem Augenblick, dass er sich offenbart, dass sein Herz offengelegt wird. Und dass Jona anfängt, sein wahres Gesicht zu zeigen. Und es ist sehr, sehr von Gott, wie er das uns diesen Text hier so gibt, offenbart es uns, wie wir manchmal unterwegs sind, dass Kleinigkeiten auf einmal unser Herz offenbaren. Oft ist es so, dass wir anfangen, uns über die großen Schwierigkeiten im Leben zu ärgern. Die Kleinigkeiten sind ja nicht so schlimm. Aber wenn wir anfangen, über die großen Dinge zornig zu werden und dem Raum geben, dann wirst du erleben, dass du auf einmal beim Schuhe zu machen der Schnürsenkel reißt und du auf einmal anfängst, richtig zu fluchen. Du steigst ins Auto und da sieht einfach jemand nicht, dass du da gerade standst, ja? Und dann zeigst du jeden Finger, den du kannst. Auf einmal ist ein Zorn da über Lappalien, die überhaupt nicht im Verhältnis stehen. Und Gott fragt, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Wegen des Rizinus. Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast. Und so weiter und so fort. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken. Also die kein Unterscheidungsvermögen haben. Ausleger gehen davon aus, dass diese 120.000 Menschen Babys sind, weil Ninive größer war. Und da sind sogar Menschen darunter, die können nicht unterscheiden, was gut ist, was rechts und was links ist. Soll ich da kein Mitleid haben, ey? Und Gott sagt ihm, Jona, schau, wohin dich dein rebellischer Zorn gebracht hat. Ist das rechtens? Ist das die Art und Weise, wie du leben möchtest? Möchtest du wegen solcher Kleinigkeiten dein ganzes Leben in Bitterkeit verharren und über das Leben fluchen? Über diese Kleinigkeiten? Über einen Rizinus? Aber dass Tausende von Menschen untergehen könnten, das ist dir egal? Hauptsache, dein Hab und Gut ist gesichert? Jonas Sorge ist die Würde und der Nutzen von Gemüse. Dieses Gemüse hat so eine Würde. Niemals darf dieser Rizinus sterben, andernfalls lohnt es sich nicht zu leben. Wir sagen vielleicht lächerlich, aber meine Lieben, heute geht genau das Gleiche ab. Gestern noch in den sozialen Medien zerreißen sie sich die Mäuler darüber, dass jemand einen Löwen getötet hat. Und in genau diesem Moment werden Babys im Mutterleib abgeschlachtet. Tag für Tag. Und darüber wird gar nichts gesagt. Und es ist Ruhe. Aber dass jemand einen Löwen umbringt, der Tierschutz ist höher geschrieben heute als der Schutz des ungeborenen Kindes. Versteht mich nicht falsch. Tierschutz ist wichtig. Es ist Gottes Schöpfung. Und auch hier müssen wir uns Gedanken machen, was meint Gott, wenn wir über die Schöpfung herrschen sollen? Richtig herrschen sollen. Sodass sich die Tiere entfalten können. Aber es kann nicht wahr sein, dass wir jegliches Verhältnis auf einmal verlieren und über etwas jammern und meckern und uns die Mäuler zerreißen und auf einmal solche Jäger wirklich jagen. Aber nicht darüber weinen und zerbrechen, dass Menschen getötet werden Tag für Tag. Johannes Calvin hat gesagt, wer hätte das gedacht, dass der heilige Prophet in solch einen Gemütszustand gebracht werden kann. Aber wir wollen uns anhand dieses denkwürdigen Beispiels daran erinnern, wie wild und unvernünftig die Leidenschaften unseres Fleisches sind. Noch einmal, aber wir wollen uns anhand dieses denkwürdigen Beispiels daran erinnern, wie wild und unvernünftig die Leidenschaften unseres Fleisches sind. Es gibt deshalb nichts Besseres, als ihnen, diesen Leidenschaften, zu wehren, bevor sie stärker werden, als sie sollen. Denn wenn jemand seine Laster nährt, folgen sofort diese Härte und Halsstarrigkeit, wie wir sie bei Jona sehen. Und wir haben alle zu kämpfen mit unseren Lieblingssünden.
mit den Sünden, mit dem Fehlverhalten, was uns so wichtig ist, was wir so ungern loslassen. Und das ist bei jedem anders. Bei dem Jona ist es Rechthaberei. Bei mir ist es vielleicht mein Stolz. Vielleicht ist es bei dir die Unversöhnlichkeit. Und. Und Gott sorgt sich um diese Fehleinstellung in unserem Herzen. Ich möchte zum Ende kommen. Das Buch endet mit einer Frage. Das ist schon spannend. Man könnte meinen, Gott fragt hier eine Frage und sollte ich nicht betrübt sein? Fragezeichen am Ende des 11. Verses, eine Folie davor. Eine Menge Vieh, Fragezeichen. Man könnte meinen, hat mir jemand gerade eine Seite geklaut? Wo ist Jona 5? Wie geht es weiter?
Gott stellt eine Frage und wir finden keine Antwort. Und man fragt sich, was ist mit der Antwort geblieben? Hat Gott hier einen Fehler gemacht? Wo bleibt sie, die Antwort? Und ich glaube, es ist kein Fehler. Denn das Buch ist extra so komponiert, dass am Ende die offene Frage steht, so dass jeder Leser, du und ich, gefragt werden von Gott, ohne eine vorgefertigte Antwort zu bekommen. Und die Frage ist an uns gerichtet, ist Gott etwa nicht im Recht zu handeln, wie er handelt? Ist es nicht großartig, dass Gott unendlich liebevoll und gnädig mit den Menschen ist? Das ist die Frage, die Gott uns durch das Buch Jona stellen möchte. Er zeigt, wie er Rebellion mit Liebe begegnet. Und darum finden wir keine Antwort und müssen selber diese Geschichte zu Ende schreiben. Wir wissen nicht, wie das Ende von Jona war. Wir haben jetzt alle 4 Kapitel wirklich durchgeknetet in den letzten Monaten. Und dieses Buch beinhaltet wirklich eine Vielzahl von Lektionen und wir haben uns noch nicht mal alle angeschaut, die es da drin gibt. Es gibt Lektionen für unser Glaubensleben, es gibt Lektionen, wie Jona unterwegs ist. Wir sehen, dass Jona so eine Art Prototyp für Jesus auch war, der auch gestorben ist und wieder auferstanden. Wir sehen, dass Jona ein Prototyp für uns alle Gläubigen ist, weil wir alle irgendwie von Zeit zu Zeit von Gott wegrennen und Erziehung von Gott brauchen. Es gibt Lektionen über Ninive, über wahre Buße, Umkehr, Vergebung und Versöhnung. Es gibt Lektionen über die Souveränität Gottes, dass er wirklich alles in der Hand hält. Dass er Menschen in der Hand hält, dass er die Natur und die Tiere in der Hand hält. Aber die größte Lektion ist, dass Gott Rebellion mit Liebe beantwortet. Und diese große Liebe reicht so weit, dass wir im Neuen Testament diese Liebe leibhaftig erleben, wie das Gericht, was an Ninive vorbeigegangen ist, den Sohn Gottes selber getroffen hat. Und wir an den ausgebreiteten Armen Jesu Christi sehen, wie sehr Gott Rebellen liebt. Und wenn Gott Rebellion mit Liebe beantwortet, müssen wir uns fragen, ob wir das Recht haben, die Objekte der Liebe Gottes zu verabscheuen. Und ich möchte mit der Jahreslosung schließen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Amen.